Deutschlandfunk. Das Feature.
Diese Sendung enthält explizite Beschreibungen von Gewalt und zitiert rassistische Ideologien. Die Inhalte könnten auf Kinder und traumatisierte Personen verstörend wirken.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
He was accused of harassing a white woman. He was accused of sending her a letter, of giving her a letter. He was found not guilty in a court of law, and then he was let out of the jail by the sheriff at the back of the jail, where apparently a mob was waiting for him, and they ended up not only lynching him, but shooting at his body.
Ihm wurde vorgeworfen, eine weiße Frau belästigt zu haben, ihr einen Brief gegeben zu haben. Vor Gericht wurde er für unschuldig befunden und wurde dann vom Sheriff durch die Hintertür aus dem Gefängnis entlassen. Da hat anscheinend ein Mob auf ihn gewartet, der ihn dann nicht nur gelyncht hat, sondern auch noch auf seinen toten Körper geschossen hat.
He left behind a widow. Her name was Cora. And he had one son, Thomas Miles Jr. And that one son was approximately 6 years old at the time of his murder. The people who murdered him thought they wiped him away. Little did they realize that he would continue living, because his one son had 17 children. And his one son has, I haven't counted, but let's just say at least 30, at least 30 grandchildren. So, you know, they didn't end him. They didn't end his line. They didn't end his life, his legacy.
Er hinterließ eine Witwe namens Cora und einen Sohn, Thomas Miles Jr. Der war zum Zeitpunkt des Mordes ungefähr 6. Die Leute, die ihn umgebracht haben, dachten, sie hätten ihn ausgelöscht. Die konnten nicht ahnen, dass er weiterleben würde, weil sein einer Sohn 17 Kinder hatte. Und dieser eine Sohn hat, ich habe nicht gezählt, aber mindestens 30 Enkelkinder. Also, die haben ihn nicht erledigt. Sie haben sein Leben, sein Vermächtnis nicht ausgelöscht.
Terror in den Südstaaten. Wie die Lynchjustiz an Afroamerikanern bis heute nachwirkt. Von Thomas Reintjes.
So the first time I found out about this, I was doing a family tree.
Ich habe das erste Mal davon erfahren, als ich einen Stammbaum erstellt habe. Das muss in der dritten Klasse gewesen sein. Und ich kam nicht weiter als bis zu meinen Urgroßeltern. Und dann hat meine Mutter mir erzählt, dass mein Urgroßvater gelyncht wurde.
Great-grandfather was lynched.
Shira Dedman ist eine junge Filmemacherin in Oakland, Kalifornien. 2017 geht sie in dem Kurzfilm Uprooted, zu Deutsch entwurzelt, ihrer Familiengeschichte nach. Der Geschichte von Thomas Miles Sr., ihrem Urgroßvater. Im April 1912 wurde Thomas Miles Sr. von einem Mob in Shreveport, Louisiana, getötet. Der Lynchmord an ihrem Urgroßvater habe die Familie traumatisiert, sagt sie.
My mom's father never spoke to them about this. Her grandmother never spoke to them about this. And this was her, you know, husband that was murdered.
Der Vater meiner Mutter hat nie mit seinen Kindern darüber gesprochen. Ihre Großmutter hat nie mit ihnen darüber gesprochen. Und das war ja ihr Mann, der umgebracht worden war.
I think we carry a lot of shame.
Es ist mit ganz viel Scham beladen. Wir wurden gelyncht. Das ist beschämend. Warum? Wir sollten diejenigen sein, die über die Gräueltaten reden, die uns angetan wurden. Aber das machen wir nicht. Wir schämen uns und verstecken es.
That's terrible.
Ich bin in Montgomery, der Hauptstadt von Alabama, und laufe um die Baustelle des National Memorial for Peace and Justice. Zutritt verboten. Eröffnung ist Ende April 2018. Aber ich kann die geplante Gedenkstätte für die Opfer von Lynchmobs schon gut erkennen. Auf einer Anhöhe über der Stadt spannt sich ein großes, flaches Dach, getragen von hunderten rostigen, mannshohen Säulen. So scheint es jedenfalls. Erst wenn Besucher in die Gedenkstätte hineingehen können, werden sie merken, dass die Säulen in Wahrheit von der Decke herab über ihren Köpfen hängen. 800 sind es, und sie stehen für die 800 Landkreise, in denen Menschen gelyncht wurden. In ihnen eingraviert sind die Namen der Opfer. Die Gedenkstätte ist das Werk von Brian Stevenson. Stevenson ist knapp 60 Jahre alt. Nach seinem Jurastudium in Harvard zog er in die Südstaaten. Und nach einer kurzen Zeit in Georgia hierher, nach Montgomery, Alabama, der Stadt von Rosa Parks und Martin Luther King. Und der ersten Hauptstadt der Konföderierten Staaten von Amerika, der Südstaaten also, nachdem diese aus der Union ausgetreten waren.
When I moved here, there were 59 markers and monuments to the Confederacy and not a word about slavery anywhere in this city.
Als ich hierher gezogen bin, gab es 59 Gedenktafeln und Denkmäler für die Konföderierten und nicht ein Wort über die Sklaverei in dieser Stadt.
And we decided to put up markers to mark the spaces in this community where the slave trade flourished.
Also beschlossen wir, Gedenktafeln dort aufzustellen, wo der Sklavenhandel blühte.
Wahrheiten aussprechen. Truth-telling. Darüber zu reden, dass es Sklaverei und Lynchjustiz gegeben hat, das sei der erste Schritt zur Versöhnung.
When I go to Berlin, I go into the section where I see all of the Stolpersteine and the stones that are placed outside the homes of Jewish families, and they're everywhere.
Wenn ich in Berlin bin, sehe ich all die Stolpersteine vor den Häusern, in denen jüdische Familien gelebt haben. Und das Holocaust-Mahnmal mit diesen Stelen, das ist sehr beeindruckend. Es gibt viele Punkte in der Stadt, wo dieses Vermächtnis angesprochen wird.
Of the Holocaust. It's a community that's not denying that past, but rather encouraging people to talk about it.
Das ist eine Community, die die Vergangenheit nicht verdrängt, sondern Leute dazu ermutigt, darüber zu reden und zu verstehen, was das für die Zukunft bedeutet. Und deswegen fühle ich mich in Berlin wohl. Ich komme gerne nach Deutschland und ich bin begeistert davon, was Leute da machen. Ich weiß, dass es auch Schwierigkeiten gibt, aber Schweigen würde mir Angst machen.
Gerechtigkeit ist das Leitmotiv in Brian Stevensons Leben. Seine Non-Profit-Organisation heißt Equal Justice Initiative. Stevenson hat die Initiative als junger Anwalt gegründet, um unschuldig Verurteilte aus Todeszellen zu holen. Rund 130 Mal ist ihm das schon gelungen. Warum konzentriert er sich nicht weiter auf diese erfolgreiche Arbeit, sondern beschäftigt sich jetzt mit der Geschichte der Lynchjustiz?
Mein Gefühl war, dass wir aus den Gerichten raus müssen und stattdessen anfangen müssen, breiter über die Geschichte von Rassenungleichheit in Amerika zu sprechen. Solange es kein Umdenken gibt und wir uns nicht mit unserer Geschichte von Bigotterie und Ausgrenzung auseinandersetzen, werden wir die Gerichte nicht dazu bringen, das Recht so durchzusetzen, wie es sein müsste.
Obwohl jeder wisse, dass Schwarze und Weiße von der Justiz unterschiedlich behandelt werden, ändere sich im Justizapparat nichts. Deshalb müsse die Veränderung aus der Gesellschaft kommen. Der erste Schritt, Truth-Telling.
Das Stillschweigen und die scheinbare Duldung werden im Lauf der Jahre immer deutlicher. Ida B. Wells, afroamerikanische Anti-Lynching-Aktivistin im Jahr 1900.
Dass über die Lynchjustiz bisher oft nicht geredet wird, habe ich selbst gesehen, als ich im Süden der USA unterwegs war. Ich war nun in Georgia, wo Sam Hose 1899 gelyncht wurde. Es war ein großes Spektakel mit 2000 Zuschauern, die teilweise mit dem Zug angereist kamen. Und es war extrem brutal. Doch an der Straßenkreuzung erinnert kein Schild, keine Gedenktafel, kein Denkmal daran. Ich habe einen Gedenkstein an der gegenüberliegenden Ecke der Kreuzung entdeckt. Darauf wird einem Grillrestaurant gedacht, das dort einst stand. Die Geschichten von Lynchmorden sind nicht gut dokumentiert. Die Nachfahren sind auf Erzählungen angewiesen. Und die soziologische Forschung stützt sich auf Zeitungsberichte von damals. Die haben aber in der Regel eine einseitige Sichtweise. Für sich spricht die Zahl der Opfer. 4.000 bis 5.000 Afroamerikaner wurden zwischen 1877 und 1950 gelyncht, vor allem in den Südstaaten. Doch weil den Opfern oft kein ordentlicher Prozess gemacht wurde, gibt es in den meisten Fällen keine detaillierten Gerichtsakten. Und auch andere Quellen waren lange verschlossen.
Members of the general public are not able to access the actual census records for 72 years after the time that the census was taken.
Auf Volkszählungsunterlagen hat die Öffentlichkeit erst nach 72 Jahren Zugriff. Das heißt, Anfang der 2000er Jahre bekamen wir Zugriff auf die Daten aus der Lynch-Ära bis 1930.
So starting in the early 2000s, all of the census records from the lynching era, you know, up to and including 1930 were available.
Amy Bailey von der Universität von Chicago hat sich der Aufgabe verschrieben, mehr über die Opfer zu erfahren. Die Soziologin forscht zur Rassengewalt. Zusammen mit ihren Mitarbeitern hat sie sich durch alte Volkszählungsunterlagen und Online-Datenbanken gewühlt und konnte so rund 1000 Opfern der Lynchjustiz ein Gesicht geben. Abstrahiert man von den Einzelfällen, zeigen sich zwei Profile von Afroamerikanern, die ein besonders großes Risiko hatten.
Lynchjustiz zielte auf Leute, die eher am Rand ihrer Communities standen, die sozial und wirtschaftlich randständig waren und die nicht unbedingt starke Verbindungen innerhalb der Community hatten.
Auf der anderen Seite, zeigen Amy Baileys Daten, traf es vermehrt Afroamerikaner, die es zu etwas gebracht hatten. So war es wohl auch im Fall von Thomas Miles. Shira Dedman vermutet ein gezieltes Komplott hinter dem Lynchmord. Sie erzählt, ihr Urgroßvater habe einen Spielsalon betrieben und verhältnismäßig gut gelebt.
Er hat in einem Teil der Stadt gelebt, in dem, ich sag mal, die wohlsituierten Schwarzen lebten. Er hatte es geschafft.
Das herauszufinden, dass ihre Wurzeln nicht nur in Armut und Sklaverei liegen, bedeutet Shira Dedman viel.
Especially knowing that my people had things, because I'm going to tell you, I did not grow up having things. So
ich kann Ihnen sagen, als ich klein war, hatten wir nicht viel. Aber zu erfahren, dass meine Vorfahren mehr hatten, das war Wahnsinn.
Isn't that why everybody wants to know that somebody in their lineage was a king or a queen? I mean, like whatever it is, they want to feel this sense.
Wünschen wir uns nicht alle, dass einer unserer Vorfahren ein König oder eine Königin war? So ähnlich war das. Als würde es mich befähigen, als wäre das in meinem Blut.
Sie ist stolz auf Thomas Miles und was er sich in seinen nur 29 Lebensjahren aufgebaut hat. Mindestens genauso stolz ist sie auf Thomas Miles Witwe Cora, ihre Urgroßmutter, die sich nicht einfach mit dem Mord abfinden wollte.
She sued the insurance company because they were actually trying not to pay out life insurance.
Sie hat die Versicherung verklagt, weil die Lebensversicherung nicht auszahlen wollte. Aber sie sagte, ein Lynchmord entspricht einem Unfall. Das war anscheinend bis dahin noch nicht vorgekommen, dass eine Witwe eines Lynchopfers eine Versicherung verklagt und gewinnt. Sie hat das Geld bekommen. Und es scheint, als sei die Familie kurz danach nach Los Angeles gekommen.
Zwar wurden auch Weiße von Mobs getötet, auch Frauen wurden Lynchopfer und es gab auch Lynchmorde im Norden der USA. Aber all das waren Ausnahmen. Das größte Risiko bestand für junge schwarze Männer in den Südstaaten.
Our estimate was during this 50-year period that we concentrated on between 1880 and 1930 that a black person was lynched every week, at least one every week.
Unsere Schätzung ist, dass zwischen 1880 und 1930 jede Woche mindestens ein schwarzer Mensch gelyncht wurde.
Das sagt Stuart Tolney, emeritierter Professor der University of Washington in Seattle, der sein Leben lang die Gewalt in 10 südlichen Bundesstaaten der USA untersucht hat. Mit Co-Autoren hat er tausende Fälle von Lynchjustiz zusammengetragen. Auf seiner Sammlung basiert der Großteil des heutigen Wissens und der heutigen Forschung über Lynchmorde.
Lynching was a form of domestic racial terrorism.
Lynchjustiz war rassistischer Terrorismus im Inland. Dieser Terrorismus half, die schwarze Bevölkerung zu kontrollieren und ihre Erfolgschancen in der Gesellschaft zu beschränken.
John Hartfield wird heute Nachmittag um 5 von einem Mob in Ellisville gelyncht. Tausende zieht es nach Ellisville, um dabei zu sein. Sheriff und Behörden sind machtlos. Jackson Daily News, 26. Juni 1919.
Die spärlichen und oft ideologisch gefärbten Dokumente zu lesen, die wenigen Fotos zu sehen, die es von Lynchmorden gibt, ist zwar erschreckend und schockierend. Einen echten Eindruck von den Gräueltaten gewinne ich aber erst, als ich ein Museum in Baltimore, im US-Bundesstaat Maryland, besuche. Great Blacks in Wax, heißt es. Ein Wachsfigurenmuseum, das Schwarzen aus Afrika und Amerika gewidmet ist. Gleich am Eingang steige ich zusammen mit der Gründerin und Leiterin des Museums, Joanne Martin, eine Holztreppe hinab, in den Bauch eines nachgebauten Sklavenschiffs.
So, this is a slave ship, 19th century slave ship. So we have some things here that represent the processing of slaves.
Ein Dutzend Wachsfiguren stehen zusammengefercht und gefesselt in Quartieren, aufgeteilt nach Frauen, Männern und Kindern. Die Frauen wurden am nächsten zur Kabine des Kapitäns gehalten, erklärt mir Joanne Martin, für einfachen Zugang zu Sex. Viele der Wachsfiguren haben blutige Wunden. Es ist ziemlich brutal.
Well, for one thing, this wasn't a cruise ship. If we're not going to do justice to that story, if we're going to make it seem as if we boarded cruise ships and came to these shores.
Das war ja keine Kreuzfahrt. Wenn wir es aussehen lassen würden wie eine Kreuzfahrt oder wie die Schiffe, mit denen Einwanderer aus Europa an diesen Küsten gelandet sind, dann würden wir der Geschichte nicht gerecht werden. Wenn man das Leid und die Qual ausblenden will, dann sollte man die Geschichte gar nicht erst erzählen.
Why bother if you're going to dismiss the agony of it, the whole torment of it, then you shouldn't tell the story.
Das ist wohl der Sinn eines Wachsfigurenkabinetts, die möglichst realistische Darstellung. Wir gehen von Bord des Sklavenschiffs, kommen an Szenen vorbei, die die Baumwollernte zeigen, Sklavenaufstände und Frederick Douglass, der sich gegen Sklaverei eingesetzt hat. Dann, in der Mitte des Museums, geht es in den Keller. An der Treppe hängt ein neongelbes Warnschild, darauf die Silhouette eines an einem Baum aufgehängten Körpers und eine Warnung. Für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet. Kinder unter 16 nur mit Aufsichtsperson. Wir gehen durch einen kurzen Flur und kommen in einen Raum mit niedriger Decke. An einer Wand 5000 Namen von Opfern der Lynchmorde. Hinter einer Glasscheibe zeigen Wachsfiguren eine brutale Szene. Den Mord an einem Ehepaar im Jahr 1918.
This woman right here, a very heinous story.
Das ist eine abscheuliche Geschichte. Der Ehemann, Hayes Turner, ist ein paar weißen Männern in die Arme gelaufen, die nach einem schwarzen Mann gesucht haben, dem sie vorwarfen, eine weiße Frau vergewaltigt zu haben. Sie wussten, dass er es nicht war, aber sie haben ihn trotzdem gelyncht und kastriert. Seine Frau Mary ging zum Sheriff und beschwerte sich, dass ihr Mann gelyncht wurde. Der Sheriff war selbst Teil des Lynchmobs gewesen. Also ging er zu seinen Mitstreitern und sagte, diese Niggerhexe will Probleme machen. Sie gingen zu ihrem Haus und lynchten sie. Sie war schwanger und sie haben ihr Baby rausgezogen und alles Mögliche.
Die drei Wachsfiguren vor uns lassen kein Detail aus. Hayes Turner hängt an einem Strick, die Latzhose ist im Schritt aufgeschnitten und voller Blut. Die Genitalien liegen auf dem Boden. Daneben ein Weißer, der Mary Turner das Ungeborene aus dem Leib schneidet. An der gegenüberliegenden Wand zeigen Fotos, wie manche Lynchings zu Spektakeln wurden, die große Zuschauermassen anzogen. Zwei kleine weiße Mädchen im Sonntagskleid stehen neben einem gehängten Afroamerikaner.
Wenn nötig, wird jeder Neger in diesem Staat gelyncht. Bildung für Neger führt allein dazu, einen guten Erntehelfer zu verderben. James Vardaman, im Wahlkampf zur Gouverneurswahl in Mississippi 1903. Er gewann die Wahl und wurde später Senator in Washington.
Die Ära der Lynchjustiz, mit der wir uns beschäftigen, begann nach dem Bürgerkrieg. Sobald die Sklaven befreit waren und nach der Reconstruction, stieg die Zahl der Lynchmorde an Schwarzen dramatisch an.
Die Reconstruction war die Zeit nach dem Krieg, als die befreiten Sklaven noch einigermaßen von der Militärverwaltung geschützt wurden. 1877 waren die Südstaaten wieder voll in die Vereinigten Staaten eingegliedert. Dann, sagt der Soziologe Stuart Tolney, wurde die Unterdrückung der Schwarzen durch die Weißen wieder verschärft.
Shortly after the slaves were emancipated, in many areas they were given the vote.
Kurz nachdem die Sklaven befreit waren, bekamen sie in vielen Gegenden das Wahlrecht. Und sie bildeten einen großen Anteil an der Bevölkerung. Deshalb stellten sie eine sehr große politische Bedrohung dar für die beherrschende weiße demokratische Partei. Das gilt aber nur bis zur Jahrhundertwende. Dann hatten die meisten Staaten im Süden Afroamerikanern das Wahlrecht wieder abgesprochen.
Die Weißen versuchten, ihre Position der Überlegenheit zu erhalten. Auch wenn die Sklaverei abgeschafft war, hieß das in ihren Augen nicht, dass Schwarze und Weiße gleichwertig waren. Im Gegenteil, eine Art Kastensystem entstand.
The caste line assured that the poorest white had a claim to social superiority to even the wealthiest black.
Diese Kasten stellten sicher, dass der ärmste Weiße einen höheren sozialen Status genoss als selbst der reichste Schwarze. Und diese Rassengrenze zwischen Kasten sollte verstärkt und betont werden. Und zwar, indem man Mitglieder der untergeordneten Bevölkerung zu Opfern machte.
Zur gesellschaftlichen und politischen Kontrolle kam eine dritte Dimension hinzu, die wirtschaftliche Kontrolle. Direkt nach dem Ende der Sklaverei, etwa in Form von Zwangsarbeit, sagt die Soziologin Amy Bailey.
African Americans were legally required to have labor contracts.
Afroamerikaner mussten einen Arbeitsvertrag vorweisen können. Gesetze gegen Landstreicher wurden verschärft und jeder Afroamerikaner, der keinen Arbeitsvertrag vorweisen konnte, konnte verhaftet und zu Zwangsarbeit herangezogen werden. So wurde ein Großteil der Straßen in den Südstaaten gebaut, mit Zwangsarbeit von Afroamerikanern, die für kleinere Vergehen verhaftet wurden oder weil sie keine Arbeit hatten. Sie wurden zu harter Arbeit gezwungen, um die Infrastruktur aufzubauen.
Diejenigen Afroamerikaner, die Arbeit hatten, blieben oft in der Landwirtschaft, auf den Baumwollplantagen, auf denen sie vorher als Sklaven gearbeitet hatten. Sie hatten kaum eine Wahl, denn sie hatten keine Bildung. Sklaven das Lesen und Schreiben beizubringen, war illegal gewesen. Um diese Ordnung aufrechtzuerhalten, war Gewalt an der Tagesordnung.
And a lot of that was punctuated or emphasized by a whole array of racial violence.
Es gab ein ganzes Arsenal von rassistischer Gewalt. Es gab Rassenunruhen, bei denen afroamerikanische Stadtteile angegriffen und manchmal von Weißen nahezu bis auf die Grundmauern niedergebrannt wurden. Es gab auch eine Menge sexueller Gewalt gegen afroamerikanische Frauen.
Lynchmorde waren die grausamste Eskalationsstufe dieser Gewalt. Im Süden von Alabama liegt das Örtchen Abbeville, 2600 Einwohner. Dort erzählt mir James Johnson die Geschichte von Wes Johnson, seinem Cousin, die sich im Jahr 1937 in Abbeville abgespielt hat.
As a young boy, my mother first told me about Wes Johnson. I guess I might have been maybe 5, maybe 6 years of age. She wanted me to be aware of him, and she told me that he was my cousin. that he had been lynched about 9 years before I was born.
Als ich ein kleiner Junge war, hat meine Mutter mir zum ersten Mal von Wes Johnson erzählt. Ich war vielleicht 5 oder 6 Jahre alt. Sie wollte, dass ich seine Geschichte kenne, und sie hat mir erzählt, dass er mit mir verwandt war und gelyncht wurde, ungefähr 9 Jahre bevor ich geboren wurde.
He was working for this white gentleman in the Tomleton Headland area, and the man that he worked for was dating another white woman.
Er hat für diesen weißen Herrn gearbeitet und er hatte eine Affäre mit einer weißen Frau. Er hat West beauftragt, dieser Frau einen Brief zu bringen, im Glauben, dass ihr Ehemann nicht da wäre. Aber als West an das Fenster klopfte, kam der Ehemann raus und sah West. West rannte weg und so fingen die Probleme an.
So he was arrested, put in jail here in Abbeville.
Er wurde festgenommen und hier in Abbeville ins Gefängnis gesteckt. Ein Mob kam und hat anscheinend den Sheriff und den Wachmann überrannt. Sie haben Wes 5-6 Meilen außerhalb der Stadt gebracht, dort wo die Frau gelebt hat, um die sich alles drehte. Soviel ich weiß, haben sie ihrem Mann den ersten Schuss angeboten. Er wurde erschossen mit mehreren Schüssen. Dann wurde er an einem Baum aufgehängt.
And the people stood around and watched it, of course, and, you know, just gawking and laughing, having fun.
Die Leute standen drumherum und haben zugeguckt, wollten gaffen, lachen und ein bisschen Spaß haben. Es war ein fröhlicher Ausflug. Sie hatten einfach eine gute Zeit.
Had a good time, and that was about it. No one was ever brought to justice.
Niemand wurde zur Rechenschaft gezogen. Die Leute, die es getan haben, haben nicht versucht, ihre Identität zu verbergen. Die Behörden sagen, sie wüssten nicht, wer es war. Aber die wissen genau, wer beteiligt war. Also, der Gerechtigkeit wurde niemals Genüge getan.
Justice was never served.
It explains, for example, why African Americans legitimately distrust the legal system because the legal system didn't protect them.
Das erklärt, warum Afroamerikaner der Justiz misstrauen. Sie hat sie damals nicht geschützt und sie schützt sie heute nicht, so wie es sein sollte. Aber um zu einer gerechten Gesellschaft zu kommen, müssen Gruppen den Institutionen der Gesellschaft vertrauen. Und Afroamerikaner haben sehr gute Gründe, dem Rechtssystem nicht zu trauen. Und Lynchjustiz ist einer dieser Gründe.
African Americans have very good reasons to not trust the criminal justice system, and the lynching phenomenon is one such reason.
Matthias Monks ist wie Stuart Tolney Soziologe. Er gehört zur jüngeren Generation von Forschern und baut auf Tolneys Arbeit auf. Smongs zeichnet ein etwas differenzierteres Bild davon, wie es überhaupt zu Selbstjustiz und Gewaltexzessen kommen konnte. Es sei nicht einfach die Fortsetzung der Sklaverei mit anderen Mitteln gewesen. Die Ideologie habe sich verändert.
In the end of the late 19th century,
Ende des 19. Jahrhunderts kamen neue rassistische Gedanken auf. Sie waren anders als der Rassismus während der Sklaverei. Die Sklaverei war in den Augen der Südstaatler gutmütig, eine moralisch gute Einrichtung, die Schwarze zivilisierte. Ohne diesen angeblich zivilisierenden Einfluss würden Afroamerikaner in Freiheit sich evolutionär zurückentwickeln und mehr wie Tiere werden.
Das führte zu einem der Hauptmotive für Lynchmorde. Oft wurde den Opfern Vergewaltigung einer weißen Frau vorgeworfen. Und als Vergewaltigung oder versuchte Vergewaltigung konnte damals schon das Übergeben eines Briefes an eine weiße Frau, das Klopfen an ihre Tür oder sogar das bloße Anschauen gewertet werden.
One can say trope of this was the idea of the black beast rapist that there were.
Es gab die Vorstellung vom afroamerikanischen Mann als schwarzer Bestie, als sexuellem Raubtier, das da draußen darauf wartete, weiße Frauen und Mädchen zu vergewaltigen. Die Lynchjustiz ist ein Teil dieser Entwicklung von rassistischen Ideologien.
Developments in racial relations and racial ideologies.
Wir im Süden haben nie geglaubt, dass der Neger dem weißen Mann ebenbürtig ist. Und wir werden es niemals billigen, dass er seine Lust an unseren Frauen und Töchtern befriedigt, ohne dass wir ihn lynchen. Benjamin Tillman, US-Senator von 1895 bis 1918.
Vor der Unterdrückung, dem Rassismus und dem Terror fliehen, konnten die meisten Afroamerikaner nicht. Sie waren durch Pachtverträge und Schulden an ihre Landwirtschaft gebunden. Sich anderswo ein neues Leben aufzubauen, war undenkbar. Doch dann änderte die politische Weltlage das Schicksal der Afroamerikaner in den Südstaaten. Der Erste Weltkrieg brach aus.
In Europa war Krieg, und dieser Konflikt hat den Strom von Einwanderern in die USA abgeschnitten. Vor allem die vielen Einwanderer aus Süd- und Osteuropa hatten die Industrie im Norden mit billigen Arbeitskräften versorgt. Und als dieser Strom abriss, da brauchten die Arbeitgeber im Norden eine neue Quelle für billige Arbeitskraft. Also schauten sie nach Süden.
Northern employers needed an alternative source of labor. So they turned their eyes to the south.
Die Industrie in Chicago und Detroit, Philadelphia, Boston und Cleveland schickte Leute in den Süden, die Arbeitskräfte anwerben sollten. Vorschuss für die Umzugskosten, kein Problem. Stuart Tolney nennt es eine perfekte Konstellation von Kräften, die die Menschen aus dem Süden nach Norden zogen. Die wirtschaftlichen Anziehungskräfte waren sicherlich am stärksten. Und die Kräfte, die der schwarzen Bevölkerung im Norden Bildung und andere Dinge in Aussicht stellten, die ihnen im Süden verwehrt blieben. Doch der Terror der Lynchjustiz, das scheinen Daten zu belegen, war auch eine starke Abstoßungskraft.
Vor allem während des frühen 20. Jahrhunderts gab es in den Landkreisen, in denen es mehr Lynchmorde gab, in der Folge eine stärkere Abwanderung der schwarzen Bevölkerung.
Loss of their black populations through migration.
Nicht nur schwarze Menschen gingen in den Norden. Die Zahl der Weißen war absolut gesehen sogar höher. Doch von den Afroamerikanern ging ein prozentual größerer Anteil. Bis 1930 hielt diese Wanderungsbewegung an, mit einer zweiten Welle zwischen 1940 und 1970. Insgesamt war sie mit rund 20 Millionen Menschen so groß, dass die Amerikaner sie die Great Migration nennen. Es ist weltweit eine der größten Wanderungsbewegungen innerhalb eines Landes.
Die demografischen Veränderungen waren dramatisch. Am Anfang der Great Migration lebten 90% der Afroamerikaner im Süden, die meisten von ihnen auf dem Land oder in Kleinstädten. Am Ende der Great Migration war die schwarze Bevölkerung der USA in etwa gleichmäßig verteilt zwischen dem Süden und dem Norden. Und es war eine viel urbanere Bevölkerungsgruppe geworden.
So it really was a very, very dramatic demographic transformation.
Und im Süden? Auch dort hatte die Great Migration ihre Auswirkungen. Tolney sagt, dass dort, wo besonders viele Afroamerikaner weggingen, die Zahl der Lynchmorde schneller abnahm. Aber auch generell wurden diese weniger geduldet. Polizei und Justiz wurden ihrer Aufgabe besser gerecht und schützten schwarze Verdächtige besser, sodass ein Mob sie ihnen nicht entreißen konnte. Es waren vor allem Unternehmer im Süden, die für ein Ende der Lynchjustiz eintraten. Hauptsächlich, weil ihnen die Arbeitskräfte verloren gingen.
I wouldn't describe it as a dramatic transition in the Southern mentality.
Ich würde es nicht als dramatische Wende in der Mentalität der Südstaatler beschreiben. Und ich würde auch nicht sagen, dass es universell in der Bevölkerung war. Denn sie haben weiter gegen Integration gekämpft. Sie haben weiter dagegen gekämpft, dass Anti-Lynch-Gesetze verabschiedet werden. Sie haben schwarze Schulen weiter unterfinanziert im Vergleich zu weißen Schulen. Also, es war eine halbherzige Reaktion von vielen weißen Südstaatlern.
So, yeah, it was a half-hearted response, I would say, by many Southern whites.
Der Senat entschuldigt sich bei den Opfern von Lynchmorden für das Versagen des Senats, Anti-Lynch-Gesetze zu verabschieden. Aus einer Resolution des US-Senats aus dem Jahr 2005. Während der Lynch-Ära waren rund 200 Gesetzentwürfe eingebracht worden, die das Eingreifen von Bundesbehörden ermöglicht hätten.
Erst die Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren ebnete den Weg für ein endgültiges Ende der Rassentrennung. Zumindest auf dem Papier, nicht unbedingt in den Köpfen. James Johnson und seine Familie sind im Süden geblieben. Aber Lynchjustiz als Mittel der Einschüchterung, das wirkt auch auf ihn. Denn als seine Mutter ihm erzählt, dass sein Cousin gelyncht worden ist, will sie ihn vor allem warnen.
I was born in 1946. So growing up here,
ich bin 1946 geboren. Hier in den 50ern und 60ern aufzuwachsen, das war eine gefährliche Zeit. Vor allem für junge schwarze Männer.
Es war kein besonders guter Ort. Klassentrennung war angesagt. Und es gab immer noch Morde. Keiner wurde mehr aufgehängt, aber schwarze Männer wurden erschossen. Und nichts wurde dagegen getan.
Er kann nicht auf die Highschool in seinem Heimatort Abbeville gehen, sondern muss den Bus zu einer schwarzen Highschool nehmen, 6-7 Meilen außerhalb. Wenn er ins Kino geht, dann kann er dort nicht zur Toilette gehen. Die ist nur für Weiße. Und er muss oben auf der Galerie sitzen. Rächt sich aber, indem er Steinchen auf die weißen Zuschauer unten wirft. Er ist mit weißen Jungs befreundet, aber wenn er sie zu Hause besucht, muss er durch den Hintereingang gehen. Und gleichaltrige Weiße muss er mit Mrs. oder Mr. anreden.
Ich habe hier in einem Imbiss gearbeitet, habe da abends geputzt. Eines Abends rief mich der Betreiber zu sich, weil ich ein Mädchen mit ihrem Vornamen angesprochen hatte. Wir waren beide 16 Jahre alt. Er war wütend und sagte, du kannst sie nicht mit Vornamen ansprechen, du musst sie Miss nennen. Ich sagte, wir sind gleich alt. Er meinte, ist mir scheißegal. Und das reichte mir. Ich habe nichts mehr gesagt, meine Jacke genommen und bin gegangen. Ein paar Tage später kam er zu mir nach Hause und bat mich, wieder zur Arbeit zu kommen. Und ob Sie es glauben oder nicht, bei Ladenschluss erlaubte er mir, an der Theke zu sitzen. Und sie haben mir einen Cheeseburger gemacht und mir einen Schokoladenmilchshake gegeben. Und ich liebe Schokoladenmilchshakes.
Mit 17 erträgt Johnson es nicht mehr. Verbittert verlässt er Abbeville und Alabama und zieht durch die Staaten. New York, Kalifornien, Chicago. Als James Johnson in den 70er Jahren wieder nach Abbeville kommt, um für seine Großmutter da zu sein, hat er einen College-Abschluss. Er hat schwarze Geschichte studiert und fängt als Lehrer an der Highschool an, auf die er als schwarzes Kind nicht gehen durfte. Sein Kampf gegen Rassentrennung ist damit aber noch nicht zu Ende. 1980 wird ihm gekündigt. Ein Vorgesetzter sagt ihm, den weißen Eltern gefalle sein Einfluss auf die Kinder nicht. Es geht um den Abschlussball, die Prom.
Die Abschlussbälle waren noch getrennt. Und das war 1976, 77. Die Kinder sind auf dieselbe Schule gegangen. Die weißen Kinder hatten ihren Abschlussball und am gleichen Abend hatten die schwarzen Kinder ihren Abschlussball nebenan. Und wie die Ameisen sind sie hin und her gegangen. Die Kinder meinten, das macht doch keinen Sinn. Warum machen wir das nicht zusammen? Weiße und schwarze Kinder haben das gesagt. Und sie haben mich gefragt, ob ich ihnen helfe. Klar, habe ich gesagt. Und das gefiel manchen Eltern natürlich nicht.
Jahre später bekommt Johnson seinen Job zurück. Inzwischen ist er in Rente gegangen, arbeitet aber weiter an einer Privatschule. Getrennte Abschlussbälle gibt es immer noch an einigen Schulen. In der Verfassung von Alabama steht nach wie vor, dass schwarze und weiße Kinder auf getrennte Schulen gehen müssen. Zuletzt gab es 2012 eine Initiative, das zu ändern. 61% der Wähler stimmten dagegen. Bundesgesetze verhindern allerdings, dass der Paragraph angewendet wird.
We have a current administration in this country where the president was elected on this mantra of make America great again.
Unser aktueller Präsident wurde gewählt wegen seines Mantras Make America Great Again. Dann ist doch die Frage, welches Jahrzehnt wollen wir denn reproduzieren? Doch sicher nicht die 40er und 50er, wo es legale Rassentrennung gab. Sicher auch nicht den Anfang des 20. Jahrhunderts, als schwarze Menschen terrorisiert wurden. Sicher nicht das 19. Jahrhundert, als Menschen versklavt wurden. People of Color können in dieser glorreichen Vergangenheit nur Sklaverei, Lynchjustiz und Rassentrennung sehen. Diese Diskrepanz ist der Kern dessen, weshalb es noch ein langer Weg ist, bis wir uns einem nie wieder verpflichtet fühlen. Das muss passieren, damit wir eine wirklich gerechte Gesellschaft werden können.
When they come in, they'll actually enter this area where we're replicating.
Die Equal Justice Initiative von Brian Stevenson hat ihren Sitz in der Innenstadt von Montgomery. Er führt mich durch das Gebäude.
We discovered that this building was during the 1850s a large warehouse where enslaved people were held.
In den 1850ern sei das Gebäude ein Lagerhaus gewesen, in dem Sklaven gehalten wurden. Jetzt entsteht hier im Erdgeschoss in einem langen, großen Raum unter der Büroetage ein Museum. Legacy Museum wird es heißen. Das Museum erzählt die Geschichte der Unterdrückung der Afroamerikaner, von der Sklaverei über Lynchterror weiter zur Rassentrennung bis hin zur heutigen Masseninhaftierung. Eröffnung ist im April 2018, gleichzeitig mit der Gedenkstätte für die Opfer der Lynchjustiz, die nur ein paar Schritte entfernt liegt. Stevenson will die Gespräche in Gang bringen, die er so sehr vermisst, will, dass seine amerikanischen Mitbürger sich endlich ehrlich mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen. Zu jeder der 800 rostigen Stahlsäulen, die in der Gedenkstätte hängen und für die 800 Landkreise stehen, in denen Lynchmorde stattgefunden haben, gibt es ein Duplikat.
Unser Ziel ist, dass diese Communities aktiv werden, dass wir ins Gespräch kommen, dass sie ihr Denkmal abholen und in ihrer Gemeinde aufstellen, wo sie leben. Die Vision ist, dass diese Gedenkstätte überall im Land erfahrbar wird und dass diese Bekundung für Frieden und Gerechtigkeit in jeder Gemeinde sichtbar wird, in der das Vermächtnis von Rassenterror noch gegenwärtig ist.
Was der Terror angerichtet hat, das hat Shira Dedman erst nach und nach begriffen. Es gibt große gesellschaftliche und soziale Manifestationen der Rassentrennung und der Gewalt. Darum geht es in ihren Filmen. Und es gibt kleine, fast unsichtbare Zeichen des Traumas. Ihr Großvater, der Sohn des gelünchten Thomas Miles, hat als Jugendlicher seinen Nachnamen geändert. Das I in Miles ersetzte er durch ein Y. Er log darüber, wo er geboren wurde und wer sein Vater war. Lange hatten seine Kinder und Enkel gedacht, dass er gar nichts von dem Lynchmord mitbekommen hätte. Aber als Shira Dedman vor ein paar Jahren anfängt, die Familiengeschichte zu erforschen, wird ihr klar, dass ihr Großvater damals schon 6 Jahre alt war. Shira beginnt darüber, mit ihrer Mutter und deren Schwester zu sprechen. Je mehr sie über den Lynchmord wissen, desto mehr wird ihnen klar, dass das Trauma sich über die Generationen fortgepflanzt hat.
My grandfather was not a good father. And I do believe, I think it was important for us to learn this stuff about my great-grandfather.
Mein Opa war kein guter Vater. Aber als wir die Umstände des Todes seines Vaters verstanden hatten und als uns klar wurde, dass er wahrscheinlich alles mitbekommen hat, er hat wahrscheinlich den Leichnam seines Vaters gesehen, das hat unser Bild von ihm verändert, vor allem für meine Mutter und meine Tante. Sie können ihrem Vater jetzt vergeben. Er ist schon lange tot, er ist 1985 gestorben. Aber sie haben ihm vergeben. Und ich glaube, das hat ihnen ermöglicht, zur Ruhe zu kommen.
But they feel a sense of forgiveness for him and their lives. And I think that that has brought them peace.
Terror in den Südstaaten. Wie die Lynchjustiz an Afroamerikanern bis heute nachwirkt. Von Thomas Reintjes. Es sprachen Daniel Berger, Gregor Höppner, Richard Hucke, Anja Jatzeschan, Hans-Gerd Kilbinger, Nina Lendfür, Janina Sachau, Silvia Sistermans und Josef Tratnik. Ton und Technik Gunther Rose und Hanna Steger. Weitere Tonaufnahmen von Kiasat Eha, Annie Nien und Trevor Polk. Mit Dank an Faye Howell. Regie Anna Panknin. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018. Strange fruit hanging from the poplar trees.